das hat sich im Fall auch durch dieses Mutterschaftsthema ergeben. Ich habe mir in dieser Zeit, hat meine Mama mir gesagt, ich darf mir ein schönes Geschenk aussuchen. Und dann habe ich das erste Mal mich mit Diamantschmuck auseinandergesetzt und habe gelernt, dass es Diamanten gibt, wo du kannst synthetisch herstellen im Labor. Und das ist einfach so Innovation, die ein jahrhundertealtes Problem lösen. Und ich bin so fasziniert von dem.
Heute bei mir ist Milena Scheidegger. Milena oder Mimi, wie ihr auch viel sagt, ist das beste Beispiel dafür, wie man auch mit über Umweg zu seinem absoluten Traumjob kommt. Sie hat nach der Hotelfachschule Lausanne lange in der Finance gearbeitet, bis sie zum ersten Mal schwanger geworden ist und gemerkt hat, dass sich etwas ändern muss in ihrem Leben. Darum hat sie ihr eigenes Unternehmen gegründet, Iralis. Und bei Iralis dreht sich alles um Labordiamanten. Ich freue mich riesig, mehr über das Thema zu erfahren und auch Einblick zu bekommen, wie es ist, Unternehmerin sein und Mutter von einem kleinen Bub. Es gibt viel zu besprechen. Ich freue mich auf das Gespräch. Jetzt legen wir los und hören, was sie sagt.
Hoi Mimi, ich habe riesig gefreut, dass du da bist.
Hoi Geraldine, ich freue mich mega fest, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf.
Ich schaue dich an, du hast schon wieder so viel schönen Schmuck gehabt. Sag mal schnell, Mimi, was ist das erste Schmuckstück, das du dir je selber gekauft hast?
Mein erstes Schmuckstück war im Fall in der Ferien in Ibiza. Und dort habe ich an einem Stand etwas gefunden. Also es waren so ein Ring und Ohrring, die zusammenpassen. Und ich habe mir das gekauft. Das war im Fall nicht mal ganz günstig. Und das ist Schmuck, den ich seit über 10 Jahren mega oft an speziellen Anlässen anziehe und immer darauf angesprochen werde.
Also du hast es immer noch, du trägst es noch?
Die ganze Zeit.
Du hast einfach immer schon gewusst, was dir gefällt.
Wahrscheinlich. Nein, ja, Schmuck hat mich im Fall wirklich immer fasziniert. Ich habe auch von meiner Grossmami unschöne Erbstücke bekommen. Meine Mami hat immer schönen Schmuck angehabt. Das Schmuckschatullen aufmachen, das ist etwas, das hat mich einfach seit Kind schon so fasziniert. Und man tut sich manchmal gar nicht eingestehen, dass aus einer Faszination, weißt du, auch eine Karriere, ein Karriereweg entstehen. Und das ist so eine schöne Analogie fürs Leben, glaube ich, dass, ja, dass man muss offen sein und irgendwie die Intuition auch ein bisschen nachgehen.
Nachher musst du uns alles zu dem erzählen. Ich freue mich riesig, um einen Deep Dive machen in das Thema. Bevor wir anfangen, kommen jetzt ein paar Rapid-Fire-Questions.
Freue mich.
Let's go. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Matcha oder Kaffee?
Kaffee.
Beyoncé oder Rihanna?
Beyoncé.
Das ist schnell gekommen.
Ja.
Ich bin definitiv Team Rihanna, das können wir nachher besprechen. Früh aufstehen oder Nachteulen?
Spät aufstehen, aber im Fall auch nicht mehr mega Nachteulen.
Wir werden älter. Stadt oder Land?
Früher Stadt, jetzt Land.
Wieso?
Hey, ich glaube, mir gibt Natur einfach mega viel, jetzt in dem Lebensabschnitt, wo ich bin. Aber ich habe auch Energie von der Stadt unglaublich gern. Aber mir tut es auch gut, dann wieder so ein bisschen mich rauszunehmen und wieder ein bisschen auftanken.
Spontan oder durchgeplant?
Ich liebe spontan in meinem Privatleben und ich würde nie nicht ankommen ohne einen Plan in meinem Berufsleben.
Glitzer oder Minimalismus?
Das ist eine schwierige Frage. je nach Anlass.
Sehr gute Antwort. Und sag mal schnell deinen Lieblingsmoment am Tag.
Ganz klar im Moment am Morgen aufstehen. Und im Moment habe ich das Privileg ohne Wecker mit einem Sohn, der dann anfängt rumzuquietschen und meine Aufmerksamkeit will. Und im Moment noch so in einem Alter ist, wo er so ein bisschen noch kuscheln und auftanken kann am Morgen. Und es gibt nichts Schöneres.
Ach, und welche Zeit kommt er?
Zwischen 6 und 7.
Schön, dass du das als Privileg nennst, aber eben, das Kuscheln macht sie dann wieder
ja, wert. Ja, aber gell? Es ist eben nicht ein Wecker, sondern es ist ein Mensch, der dich weckt und ja.
Ach, das verstehe ich so gut.
Ja.
Ja, eben, du bist Mami, zu dem kommen wir nachher, aber jetzt gehen wir zuerst mal noch so ein bisschen in deinen beruflichen Weg. Kannst du dich an deinen allerersten Job erinnern?
Hey, ich habe so viele verschiedene Jobs gemacht. Aber wahrscheinlich mein allererster Job war, wir haben in meinem Garten Früchte gepflückt und die am Strassenrand, wir sind so an einem Spazierweg aufgewachsen, haben wir die verkauft. Und das war wahrscheinlich der allererste selbsternannte Job gewesen, neben Autoputzen und alles, was man gemacht hat, um die finanzielle Unabhängigkeit der Eltern zu erlangen und so früh wie möglich sehr selbstbestimmt dürfen, durchs Leben zu gehen.
Ein geborener Hustler bist du?
Maybe.
Nimm uns zurück. Ich weiss, dass du die Hotelfachschule gemacht hast, aber erzähl mal ein bisschen von deinem Werdegang.
Also, eben, nachdem ich da meine Family Jobs gemacht habe, für die erste Unabhängigkeit, um am Kiosk Sachen zu kaufen, sind wahrscheinlich die ersten Berufsanfänge, die so ein bisschen ernster gewesen sind, Catering gewesen, schon mega früh. Ich habe mit 12, 13 regelmässig in Caterings gearbeitet, fast jedes Wochenende, manchmal auch unter der Woche am Abend. Weil mir ist eben das Freiheit und Selbstständigkeit schon so ein bisschen das Thema, das mich durchs Leben begleitet und, ja, wo für mich erstrebenswert war. Und darum habe ich immer gerne gearbeitet. Und dann habe ich mit 15 die Handelsschule gemacht, Hotelhandelsschule, und bin in Schweizerhof in die Lenzerheide gearbeitet, ein Jahr lang. Und das war eine mega schöne Erfahrung. Und ich glaube, dort so wie auch das erste Mal so Gastgebererfahrung dürfen schnuppern. Und habe einfach gemerkt, dass mir der Umgang mit Menschen in meinem Berufsleben so ein bisschen eine zentrale Rolle spielt und dass ich auch gerne einfach den Kontakt zu Menschen pflege und dass ich auch mega gerne Gastgeber bin und das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Es gibt für mich wie nichts Schöneres als Freunde, Familie zu Hause zu empfangen oder ein Fest zu feiern und zu planen und durchzuführen und deine Liebsten dürfen auch zusammenzubringen und dass sich neue Freundschaften dürfen daraus ergeben.
Hast du in diesem Jahr alle Stationen dürfen machen im Hotel? Hast du eine Liebste gehabt?
Hey, mega spannend. Nein, ich hatte im Fall eine Rezeptionspraktikumsstelle gehabt, weil das von der Hotelhandelsschule so vorgegeben war, dass es wirklich administrativ sein musste. Und habe aber, weißt du, so die verschiedenen Saisons in so einem Ferienhotelbetrieb können mitmachen. Und das war mega eigentlich eine prägende Zeit gewesen, wo ich mega viel mitnehmen konnte, dass es einfach harte Arbeit ist im Gastgewerbe. Dass auch die Familie, die das führt, die Familie Züllig, die machen einen unglaublich tollen Job. Es wird auch immer wieder als bestes Familienhotel auserkoren. Und ja, ich durfte dort einfach mega viel mitnehmen, für eigentlich mein späteres Leben, dass man offen auf Menschen zugeht und dass man probiert, den Menschen einen schönen Aufenthalt oder ein schönes Erlebnis zu gestalten. Und das ist etwas, was mich bis heute begleitet.
Was hast du gemacht nach dem Jahr?
Nach dem Jahr habe ich dann, ja, ich bin im Fall auch nicht eine mega gute Schülerin gewesen, recht lang nicht, weil ich einfach nicht gewusst habe, für was ich das mache. Und dann, als ich wieder das Ziel hatte, an die Hotelfachschule Lausanne zu gehen, hat sich für mich mega fest der Knopf aufgemacht. Es ist mir viel einfacher gefallen, ich habe so wie den Grund gebraucht. Und dann bin ich, ja, auf Lausanne und dann hat das Abenteuer dort gestartet.
Genial. Um die Hotelfachschule Lausanne ranken sich ja immer viele Geschichten. Es ist eine strenge Schule, es ist auch eine intensive Community. Wie hast du die Zeit dort wahrgenommen?
Hey, das ist wirklich so. Es gibt da ganz viele Sagen davon, von dieser Hotelfachschule und von den Partys teilweise auch. Und halt schon auch, dass es eine intensive Community ist, wie du das richtig sagst. Für mich persönlich ist es nicht so meine glücklichste Zeit vom Leben gewesen, aber das sind so ein bisschen persönliche Gründe gewesen. Meine Eltern haben sich in dieser Zeit entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Meine Mami ist recht krank geworden. Das sind einfach nicht so meine glücklichsten Jahre gewesen. Aber ich muss sagen, so das Schönste ist eigentlich, dass ich dort Freundschaften fürs Leben gewonnen habe. So ein paar von meinen allerengsten Freundinnen heute. Neben denen, die ich zum Glück von der Kindheit habe, sind dort entstanden und prägen mich und begleiten mich über die letzten 10 Jahre, seit ich abgeschlossen habe.
Sind es internationale Freundschaften?
Hey, lustigerweise, also bis auf Deutschland, nein.
Du hast dort privat mich auf die Zähne bissen, hast schwierige Themen gehabt, die dich beschäftigt haben, hast aber immer gewusst, die Schule möchte ich fertig machen und durchziehen.
Hey, das ist eine mega gute Frage und das Thema eigentlich tut mich schon das Leben lang so ein bisschen durch mein Leben ziehen. Was ich anfange, mache ich eigentlich fertig. Und dort gebe ich auch einfach so ein bisschen mein Bestes. Und für mich ist wie, wenn ich mich mal für etwas begeistere oder wenn ich etwas sage, das mache ich, dann bringe ich das auch zu Ende.
Woher glaubst du, kommt die Selbstdisziplin, dass du das durchbeissest?
Hey, ich weiss nicht, ob das Selbstdisziplin ist. Ich glaube, im Fall, das ist mehr so Einstellung. Wenn ich etwas anfange, dann mache ich es wie einfach fertig. Es gibt für mich in meinem Kopf gar nicht wie einen anderen Weg. Was ich aber da dazu würde sagen, ist, oder, wenn man merkt, dass es absolut nicht stimmt für einen, oder, im Leben gibt es die Situationen, ich habe die Situation nie gehabt, muss ich da auch dazu sagen. Weil wenn es nicht stimmt, dann muss man nicht auf einem Kurs bleiben, wo eben, wo sich nicht richtig anfühlt. Ich glaube, das ist mega wichtig. Es hat sich, bei mir haben sich jetzt einfach die Kurs bis dort in dieser Karriere oder in diesem Werdegang haben es die noch nicht so gegeben.
Ja, die Frage ist wahrscheinlich, wie unterscheidest du, es stinkt mir und es stimmt nicht.
Ja. Ja, du, das hat sich im Fall später im Leben dann schon auch die Situationen gegeben, wo dann nicht mehr gestummen haben und dann ist es, glaube ich, auch mega wichtig, dort, fest auf seine Intuition zu hören und mit Leuten, die einen gut kennen, zu reden. Und das auch manchmal so ein bisschen, beobachten. Und wenn es nicht mehr stimmt, muss man unbedingt dem Gefühl nachgehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich mega gerne von meinen eigenen Erfahrungen den Leuten mitgebe. Oder? Wir haben alle immer die Option, um unser eigenes Glück in die eigene Hand zu nehmen. Und wir sind oft in unseren Entscheidungen mega angst-driven. Wir haben das Gefühl, oh nein, was mache ich, wenn der, jetzt habe ich das angefangen, das muss ich jetzt doch fertig machen, oder der Job, jetzt bin ich doch, jetzt habe ich erst gerade angefangen. Aber eben, es passt nicht. Hey, jeder ist sein eigenes Glück ein Schmied und wir haben so ein tolles Sozialsystem und, wir haben alle, auch teilweise so das Privileg, eine tolle Ausbildung zu haben und, wir haben alle in der Schweiz eine tolle Grundausbildung und man darf manchmal ein bisschen mutig sein und wissen, dass es nicht das Ende der Welt ist, wenn es mal nicht mehr stimmt und man darf den Kurs immer ändern.
Du hast so recht und es ist so gut, dass du uns an das erinnerst, dass man immer wieder einchecken darf und sagen, ist es noch richtig, bin ich am richtigen Ort? So wie du es beschreibst, ist die Hotelfachschule der richtige Ort gewesen.
Ja.
Hast du noch irgendeine Anekdote aus dieser Zeit, aus einem Praktikum? Ich weiss, ihr müsst auch mit Praktikas machen in verschiedenen Hotels.
Hey, ja, also lustig. Ich habe das eine Praktikum, musst so operational machen in einem Hotel oder in einem Gastgewerbebetrieb. Und dort bin ich im Hotel Borola in Zürich und habe dort im Fine Dining Restaurant, das hat jetzt mal Pavillon geheißen, das hat jetzt den Namen geändert. Und ich durfte dort arbeiten und das war so eine tolle Erfahrung, weil es ist einfach halt Spitzengastronomie und auch Service auf dem höchsten Level. Und es ist wirklich jedes Mal ein Erlebnis für einen Gast, wenn er dort darf essen. Und das wir auch als das gesehen. Und, also, aber das ist so ernst genommen worden von dem Küchenchef und auch vom Chef vom Service, da ist dann schon heiß zu und her gegangen in der Küche. Und da sind die Teller geflogen, wenn es dann nicht gestimmt hat. Also da ist nicht rausgegangen an den Gast, der nicht 100% so war, wie sich das der Chefkoch vorgestellt hat.
Kannst du gut umgehen, wenn die Stimmung so streng ist und zu laut wird?
Hey, ach, was sage ich dazu? Man lernt es wahrscheinlich, aber es ist schon... Es war eine gute Lebensschule gewesen. Da muss man auch so, manchmal ist es einfach nicht einfach und dann muss man ein bisschen durchbeissen. Und ich finde immer so die schwierigen Phasen oder die, die, ja, am unangenehmsten sind, sind die, die dich am meisten prägen und wo du wie am meisten in der Regel dran wachst und lernen tust. Aber es wäre definitiv nicht eine Karriere für immer gewesen für mich, sagen wir so.
Warum?
Du schaffst unregelmäßig, und was für mich in meiner Karriere oder in meinem Werdegang extrem wichtig war, ist so das Umfeld, dass ich mich inspiriert fühle und dass es ganz viele schlauere Leute gibt wie ich, von denen ich lernen kann. Und das habe ich dort ja, teilweise in dem Moment teilweise vermisst und darum habe ich dann wie auch einen anderen Weg eingeschlagen.
Du bist sehr eben, eine kommunikative, eine herzliche Person, man weiss, woran man ist bei dir. Wie war es so, die Erfahrung machen mit den Hotelgästen? Hast du auch mal Situationen gehabt, wo du denkst, du red doch bitte anständig mit mir?
Hey, ja, natürlich gibt es so Momente. Und ich habe so eine Einstellung zu dem, you kill them with kindness. Einfach, wenn du irgendwie auf deiner Linie bleibst und anständig bleibst und professionell und ultra nett, dann nachher kommen sie irgendwann runter.
Ich kann mich mega mit dem identifizieren. Das ist auch so ein Spruch von mir. Und ich finde, das hat im Fall auch mit dem Durchbeissen zu tun, dass man dann nicht einfach auch gerade ausrastet und zurückgibt, sondern sagt, ja, warte jetzt mal ab.
Ja.
Du bist sehr gastfreundlich und eben hast trotzdem gesagt, in dieser Industrie bleibe ich nicht.
Genau.
Wie ist es weitergegangen?
Ich habe dann das zweite Praktikum habe ich können bei zwei bekannten Freunden sozusagen von mir machen. Und zwar haben die einen mega spannenden Case gehabt. Sie haben das erste Dating-App in der Schweiz lanciert. Und ich muss sagen, das war 2013 gewesen. Also wir müssen da 12 Jahre zurückgehen. Heute ist Dating-Apps in unserer Kultur angekommen. Es ist dort überhaupt nicht so gewesen. Kein Mensch hat eine Dating-App gehabt. Man hat nicht gewusst, was das ist. Es hat logischerweise niemand nötig gehabt, auf einer Dating-App zu sein. Und wir sind halt schon in einer sehr konservativen Gesellschaft in der Schweiz. Und sie sind zwei Gründer gewesen, die beides Herren gewesen sind und haben wie gemerkt, dass es natürlich schwierig gewesen ist, für sie als Männer, Frauen zu überzeugen, auf ihre Plattform zu kommen. Und so, habe ich dann mein zweites Praktikum, hat sich gerade so zeitlich so ergeben, und haben wir gesagt, hey, probieren wir das. Und ich bin in ihr Gründungsteam sozusagen dort reingekommen. Und dann haben wir gefunden, jetzt müssen wir das an den Mann bringen. Wir haben eine Testversion gehabt von dieser App. 0 Users. Und das ist ein mega toller und spannender Case gewesen, wo wir am Schluss 200.000 monthly active users haben können aufbauen auf dieser Plattform, so Peak Time.
Ist das Bumble gewesen?
Nein, das war Blink gewesen.
Ah, das sagt mir noch etwas.
Ja, das ist wirklich so, etwa 12 Jahre her. Es ist so lange her. Und
genau, das war ja die Schweizer Version gewesen.
Ganz genau.
Bumble ist international.
Ganz genau. Ja, und das war wirklich gewesen, bevor eigentlich in Europa irgendwie so etwas sich etabliert hat. In Deutschland ist eben langsam Bumble gekommen, aber in der Schweiz war es noch gar nicht gewesen. Und dann habe ich dort so die erste Start-up-Unternehmerluft geschnuppert. Und das hat mir einfach unglaublich Spass gemacht.
Ist das so ein Aufschnaufen für dich gewesen? Weil die Hotellerie ist ja sehr eigentlich strukturiert, klare Hierarchien, das darfst bis da und nicht weiter. Und nachher hast du bei einem Startup einfach mal wirklich dich austoben.
Hey, total. Total. Und es ist natürlich ein Startup und dann nachher noch in einer Branche, die ja nicht mega konventionell war und wo hast du mal so ein bisschen Gesellschaftsregeln brechen und challengen. Und das ist immer so etwas gewesen, was ich eigentlich noch spannend und gern gemacht habe, eben so die gesellschaftlichen Normen ein bisschen zu hinterfragen.
Bist dann wieder zurück in die Hotelfachschule? Das ist ein Praktikum für die Hotelfachschule.
Genau. Und ich habe dann bei ihnen noch weiter geschafft. Es war eine intensive Zeit gewesen, neben meinem Studium. Und bin oft hin und her gegangen. Und, es ist mega schnell gewachsen dann. Aber eine ganz tolle Zeit. Und das sind auch super Gründer, von denen ich viel durfte lernen. Die haben noch ganz viele andere Startups nach dem gegründet. Dort habe ich sicher viel mitnehmen. Und dann bin ich zurück an die Hotelfachschule und abgeschlossen. Und dann ist so ein bisschen doch meine konventionelle Familie so Einsprüche gekommen, die geheißen haben, hey, vielleicht willst du doch mal noch so ein bisschen traditionelle Karriere einschlagen. Und dann bin ich dann nachgegangen und habe einen mega coolen Job bei einer Privatbank dürfen im Real Estate Bereich, im Transaktionsteam von ihnen anfangen. Und das war ein ganz kleines Team, das ist gerade neu aufgestellt worden. Wir waren das dritte gewesen und ich habe dort dann so meine ersten Multimillionen-Deals begleiten und bin so in die Dealwelt dann durch das reingekommen.
Für die, die das jetzt tönt, wie kommt man von der Hotelfachschule in die Finance? In Lausanne lernt man schon auch sehr wirtschaftliche Seite. Ihr habt viele so Fächer. Also ist nicht eine komplette Überraschung, wenn man nachher so einen Beruf wählt.
Also mega richtig gesagt von dir. Also es ist eigentlich eine Business School. Wir haben VWL, BWL, Rechnungswesen, also eigentlich alles, was du an herkömmlichen Business Schools auch hast. Und 80% der Abgänger bleiben eigentlich nicht in der Hotellerie. Du kannst wirklich ganz viele verschiedene Wege einschlagen.
Dann warst du in der Privatbank gewesen. Erzähl mir.
Es war der Zeitpunkt, wo sie sich überlegt haben, sollen wir das Geschäft abstoßen oder weitermachen. Sie haben eine müssen gehen lassen, die das geleitet hat, wie es nicht funktioniert hat. Es war ein bisschen shaky gewesen. Und dann haben sie das neu besetzt und ich bin sozusagen ins Akquisitionsteam reingekommen. Aber ja, wir haben halt alle ein bisschen alles gemacht. Wir haben ein grosses Mandat gehabt, um ein ganzes Areal, also Arealüberbauung im Zentrum von Zürich zu verkaufen. Und so sind wir dann halt Wohnungen abverkaufen, wo die günstigste, glaube ich, bei 2 Millionen angefangen hat. Und das ist dann schon in höheren einstelligen Millionenbereich sind die teuersten Wohnungen gewesen. Und weil ich halt in einem kleinen Team gewesen bin, habe ich, ja, das dürfen auch mitbegleiten, gehen Wohnungen zeigen, Kaufverträge aufsetzen. Und in dieser Zeit haben wir dann auch mal, also, ja, alles verschiedene Immobilientransaktionen dürfen machen, sogar ein Einkaufszentrum verkauft. Und dann bin ich zu einer Firma gegangen, die hat sich auch gerade wieder neu gefunden. Das ist ein Konstrukt gewesen, wo zwei Partner gehört hat. Der eine hat eine sehr bekannte grössere Vermögensverwaltung in Zürich gehabt, hat die gerade seine Anteile verkauft gehabt, ist dann zurückgegangen zu der Firma, wo er noch Anteile hatte. Und dann haben sie sich überlegt, was machen wir mit dem Firmenkonstrukt. Und es war wieder ein kleines Team gewesen, die haben sich neu gefunden und haben gesagt, hey, wir tun jetzt den Access von diesen Private Markets Transaktionen und auch Fonds, die wir haben, von amerikanischen Manager. Und das war so die Heydays gewesen vom Private Equity Venture Capital. Das war dort gerade mega am Boomen gewesen, technisch explodiert. Haben sie sehr gut Access gehabt und dann haben sie Familie und Vermögensverwalter, oder halt, wir nennen das institutionelle Investoren, Versicherungen. Dann haben wir dann sozusagen die Deals, den Access, wo die zwei hatten, sozusagen gezeigt und verkauft.
Du hast gesagt, du bist eigentlich auch ein bisschen aufgrund von der familiären Feedbacks in die Finance gestiegen. An dem Punkt in deinem Leben, ist das immer noch so gewesen? Oder hast du wie so Blut geleckt und gefunden, mal Finance, das ist irgendwie schon cool, so hohe Beträge, so nah am Puls? Wie ist es gegangen?
Ich glaube, sehr opportunity-driven. Ich habe dort, haben die gerade das Problem gehabt, dass sie jemanden gesucht haben. Ich habe dann einen von den Partnern dürfen kennenlernen. Man hat irgendwie gesagt, das könnte ein guter Match sein zwischen ihm und mir. Und er ist wirklich auch, also eigentlich beide von diesen Partnern sind auch wichtige Mentoren gewesen in meiner frühen Karriere und hat mich sehr geprägt. Und so bin ich irgendwie, ja, wirklich über eine Introduction bin ich dann dort reingekommen und sie haben mir die Opportunität gegeben und ich habe extrem viel dürfen von ihnen lernen, mitnehmen, natürlich so ein bisschen in die Nische vom Finanzmarkt bin ich so reingekommen, habe, ja, ihre Kontakte mitbetreuen in dieser Zeit und habe so mein eigenes Netzwerk, dürfen mega früh eigentlich in der Karriere aufbauen.
Also eigentlich das Netzwerk aufbauen, viel lernen, wahrscheinlich auch brutal gut verdienen, oder?
Ja, also, das sind natürlich ein bisschen Perks von der Finanzindustrie, wenn du es wahrscheinlich wirst vergleichen mit anderen Bereichen. Das ist schon so.
Wie lange hast du den Job gemacht?
Ich war dort fast 4 Jahre gewesen. Und ich habe dort wie auch so ein bisschen gemerkt, dass wir zum Schluss gekommen sind, dass ich gemerkt habe, wo geht die Reise da für sie weiter, was ist mein Platz da und so. Ja, habe ich dann eigentlich entschlossen, mal zu schauen, was es sonst noch da draussen gibt. Und dann bin ich zu einem Asset Manager, wo eigentlich, anstatt dass ich externe Fonds vertrieben habe, habe ich dann die eigenen Private Markets Fonds dürfen vertrieben oder das Netzwerk, das ich verbaut habe.
Auch wieder in Zürich. Arbeitgeber.
Auch wieder in Zürich und das ist eine ganz tolle Firma, also ist auch eine familiengeführte Firma. Und dort habe ich dürfen, dann ein Team verantworten, habe eigentlich den ganzen Verkaufs- und Business-Development-Bereich dürfen mitgestalten, aufbauen, verantworten. Und ich glaube, als wir reingekommen sind, sind wir 12 gewesen. Und als ich gegangen bin, sind wir, glaube ich, 22 gewesen. Also auch ein grosses sozusagen Wachstum dürfen dort mitmachen. Und dann, ja, bin ich Mami geworden oder bin ich schwanger geworden.
In dem Team von 22 Leuten?
Ganz genau.
Wie viele Frauen hat es in dem Team? Ich weiss nicht, ob die Frage noch angebracht ist. Ich habe nie im Finance-Sektor geschafft. Ich habe viele Freundinnen, die im Finance-Sektor arbeiten. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ist es immer noch so, dass wir schon noch ein bisschen in der Minderheit sind, je nachdem, gell?
Das ist ja so. Wir haben auf der so ein bisschen operationellen Seite haben wir Frauen gehabt, was sind wir etwa 5 oder 6 gewesen. Aber Peers habe ich keine gehabt.
Mit Peers würdest du sagen?
So ein bisschen Frauen, die auf gleichgestellt auf meinem Level gewesen sind, wo
direkt Austausch.
Genau, wo ich eigentlich zu tun gehabt habe, so ein bisschen zum strategischen Weiterentwickeln von meinem Bereich. Genau.
Ja, und du bist in so einem doch immer noch ein bisschen männerdominierten Feld, wirst schwanger und dann?
Hey, ja, das ist ein einschneidender Pivot-Moment gewesen in meiner Karriere, weil alles, was mich fasziniert hat an dieser Industrie, eben so der Fast Pace, das Reisen, intelligente, smarte Leute, wo man mega viel davon lernen kann. Das, wo viel Sonne ist, ist auch Schatten. Das ist einfach so. Und ich glaube, du merkst als Frau, dass du kannst wie eben mit deinen Peers mitgehen. Und dann wirst du schwanger. Und dann ist einfach, ja, kommt schon ein Moment, wo du halt dich damit auseinandersetzt, gezwungenermassen, dass du vor allem in den ersten Monaten nicht wirst gleich können, leisten wie deine männlichen Counterparts. Und das ist schon etwas gewesen, wo ich wie nicht so gesehen habe, kommen, dass das recht einschneidend wird sein für mich. Und das ist ein bisschen ein Wake-up-Moment gewesen in meiner Karriere. Und das hat mich schon, schon ein bisschen mitgenommen, würde ich sagen. Weil es sich in dem Moment ja auch nicht, weißt, so wirklich fair anfühlt für die Situation, in der du bist, wo du dich ja immer gemessen hast an deinem Erfolg in deiner Karriere und das ist so das Zentrum von deinem Leben gewesen. Und dann merkst du, jetzt kommt etwas, wo ich nicht kontrollieren kann und wo du halt ja dein Werteverständnis für wer du willst sein in dieser neuen Saison von deinem Leben, wo du hinterfragen tust.
Und es kann auch ein einsames Gefühl sein, so schwanger im Beruf und vielleicht bist du auch die einzige Mami gewesen, so wie es klingt, oder werdende Mami und man kann sich doch auch mit niemandem austauschen in dem Moment.
Hey, das ist so irgendwie so behaftet von viel Scham irgendwie am Anfang, weil du willst ja eigentlich genau gleich können weitermachen, wie du das immer gemacht hast und man hat Angst, das jemandem zu sagen und das zeigt einfach auch, dass wir, das ist ja nicht nur die Finanzindustrie, dass wir einfach wie noch ein bisschen systemisches Problem haben, wenn es darum geht, Mutter zu werden in unserer Gesellschaft. Weil du halt risikobehaftet bist für ein Unternehmen. Und aus unternehmerischer Sicht verstehe ich das mega gut, oder? Weil es ist natürlich, wenn du einen Mann nehmen kannst, der den gleichen Job macht und kann genau gleich weiterleisten, dann ist wahrscheinlich das ja wie ein No-Brainer, dass du das machst. Aber das ist ja wie genau ein bisschen das Problem, dass du eigentlich ein Risikofaktor bist und dass du das dann merkst und dass sich das dann auch so ein bisschen rauskristallisiert, dass du wahrscheinlich eben nicht kannst gleich dann aufs Flug steigen und in Europa und Asien umreisen, ohne dass du dir Gedanken machen musst, wie du nachher kannst schauen kannst, dass es deinem Kind daheim gut geht, oder? Und dann kommen so ein bisschen die Gedanken auf, ja, oh Gott, und was ist, wenn er dann mal krank ist? Und ich all die Meetings irgendwie aufgesetzt habe und verantworte. Und ich kann dort nicht einfach losgehen und sagen, you take care of it, oder? Auch wenn du ein gutes Support-System hast, habe ich wie gemerkt, dass sich das dann wie nicht mehr richtig angefühlt hat für mich und dass ich wahrscheinlich nicht will, sicher mal in der ersten Zeit eine Mami sein, wo, ja, wo mit diesen Ängsten muss leben.
All die Gedanken hast du gehabt in einer Zeit, wo man sich eigentlich sagt, ja, schonen ist zu viel gesagt, aber wo man schwanger ist, zum ersten Mal im Leben, wo schon so viele hormonelle Sachen abgehen im Körper. Wie bist du mit diesen Gedanken umgegangen und dem Stress von der Zukunftsplanung?
Das war schon belastend gewesen. Aber ich glaube auch, vor allem, ich hatte jetzt nicht die allerbeste Schwangerschaft gehabt, leider. Und dann merkst du einfach, dass sich etwas entwickelt mit dir, in dir, wo die Kontrolle über dein Leben und über deine Karriere, weißt, wenn du mal krank gewesen bist, hast du einfach irgendetwas, ja, hast du halt mit Medikamenten geholfen und you powered through. Aber wenn es dann um das Lebewesen geht, wo dann auf einmal dein Körper dir einen mega Stopp reinreisst, Und dann kannst du dir einfach einmal die Kontrolle abgeben und dann kommt ein Lebewesen, wo halt, ja, wo halt Priorität ist und seine Gesundheit ist Priorität. Und das eingesehen, das ist hart gewesen, aber ich glaube auch mega ein schöner und wichtiger Moment in meinem Leben und das hat mich so, so unglaublich viel weicher gemacht, als ich das vorher gewesen bin und hat in mir mega schöne neue Seiten vorgeholt, die ich gar nicht wie verstanden habe, dass ich die habe.
Hast du schwanger gesagt, es langt, ich höre auf, ich kehre fein ins Rücken oder bist du noch mal zurück?
Das ist tatsächlich nicht in Schwangerschaft passiert, weil dann ist eigentlich einfach das Hauptziel, ist, ein gesundes Baby auf die Welt zu bringen. Das ist wirklich mehr so, in den Mutterschaftsurlaub sind das logischerweise Themen gewesen, wo man sich fragt. Und dann bin ich nachdem auch, ja, nicht mehr zurück und habe einen neuen Weg eingeschlagen.
Ja, du hast eigentlich zwei Sachen geboren. Ein superherziges, gesundes Baby und eine neue Business-Idee.
Genau, ja.
Mimi, heute bist du Unternehmerin, hast dein eigenes Business. Erzähl, wie bist du auf die Idee gekommen und was machst
du? Hey, ja, das hat sich im Fall auch durch dieses Mutterschaftsthema ergeben. Ich habe mir in dieser Zeit... hat mein Mann mir gesagt, ich darf mir ein schönes Geschenk aussuchen. Und dann habe ich das erste Mal mich mit Diamantschmuck auseinandergesetzt und habe gelernt, dass es Diamanten gibt, wo du kannst synthetisch herstellen im Labor, wo chemisch, physikalisch, visuell identisch sind und wo einfach so einen krassen Benefit haben in einer Zeit, wo du halt durch undurchsichtige Lieferketten und durch Konfliktdiamanten und durch auch Konsumenten, die immer mehr sich damit beschäftigen, woher kommen meine Produkte, wie werden die hergestellt, dass das einfach so eine tolle Invention ist. Und es ist einfach so Innovation, die ein Jahrhunderte altes Problem dort löst. Und ich bin so fasziniert gewesen von dem.
Mimi, erklär uns nochmal, was heisst das, ein Labordiamant?
Ein Labordiamant, ganz einfach gesagt, ist, wenn du zum Beispiel ein Baby bekommst, auf einem natürlichen Weg oder in vitro, es kommen Babys raus. und die sind genau gleich. Und das Gleiche ist bei Labordiamanten. Du kannst sie aus der Mine holen, aus der Erde, oder du holst sie aus einem Labor. Und der Outcome ist identisch. Du kannst sie haben mit Einschlüssen, ohne Einschlüsse, in verschiedenen Farbtönen. Und es ist ein hochkomplexer Prozess, zum Labordiamanten wachsen zu lassen. Es ist also nicht, wie man sich das vorstellt, dass sie dann da zu Tausenden rauskommen, sondern es ist ein hochkomplexer Prozess, wo sehr viel Ingenieur-Know-how und auch sehr teure Maschinen braucht.
Was ist ein Einschluss?
Ein Einschluss ist sozusagen das Innenleben von einem Diamant. Diamanten kommen sehr selten perfekt aus der Erde. Und das Gleiche kann auch passieren in einem Labor. Das sind minimale Staubpartikel, die auf der Oberfläche des Diamanten sind, die du wachsen lässt. Und das könnte dann sozusagen das Innenleben von einem Diamant erstellen.
Ich merke, ich rede einfach mit einer richtigen Expertin und du strahlst. Aber eben, jetzt hast du ein Baby in den Armen, hast eine neue Idee für ein Business, Lab Diamonds. Und wie ist es weitergegangen?
Ich habe dann das intellektuell ultra spannend gefunden, habe mich dann da mega reingenerdet und habe mich dann angefangen, mit meinem Netzwerk auseinanderzusetzen und schauen, wer da Kontakt hat und wie man so etwas könnte angehen. Und habe dann wirklich extrem wertvolle und super Türen geöffnet bekommen, um da Fuss zu fassen und habe da auch so ein bisschen Leute an der Hand gehabt, Mentor an der Hand gehabt, die mich da in die richtige Richtung und dass ich die richtigen Fragen stelle und das von Anfang an mit dem richtigen Blick anschaue, dass ich nicht Fehler mache, die ich später bereue. Und das war so mega wichtig gewesen. Und dann habe ich im Fall einfach angefangen und habe gesagt, mein Ziel ist, eine Brand zu bauen, die für das bekannt ist, dass man wunderschöne Labor Diamantschmuck kann bei mir finden und dass der aber auch ja, emotional irgendwie dem die Bedeutung zuschreibt, die Diamantschmuck hat. Und das finde ich ultra wichtiger Aspekt davor. Es braucht sehr viel Respekt davor, mit den Leuten, die für einen hochemotionalen Moment zu dir kommen. Weil Diamantschmuck ist einfach so das speziellste Geschenk, das man sich selber oder einem Partner kann machen kann. Dass man dem das wie auch zuschreibt und das gleich so richtig dort, ja, behandeln und so transmitten.
Wie lange ist es gegangen von der ersten Idee, ich möchte ein Diamanten-Business starten, bis zum Produktlaunch, bis du anfangen kannst verkaufen?
Hey, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr ist es gegangen und das war eine intensive Zeit.
Ich finde, das ist aber eine kurze Zeit eigentlich.
Mega. Und da vielleicht wieder meine Persönlichkeit. Ich mache etwas und dann gebe ich mich so voll dem rein. Und das, ich tue dann das schnaufen, leben. Ich kann dann auch nichts anderes mehr denken und habe da schon so ein bisschen Obsession, was ich da entwickeln kann bei mir. Und das hat sich definitiv da. Und ich habe auch sehr, sehr eine supportive Mami und einen Partner und Familie. Und ich habe einfach die liebsten Freunde, die mich so unglaublich gut unterstützt haben auf dieser Reise und mir Mut zugesprochen haben, dass ich das jetzt einfach machen soll. Da sind wir jetzt.
Ich glaube, da kommt wieder das Durchbeissen von dir. Führen. Wenn du eine Idee hast, dann wird es einfach umgesetzt. Kostet was wolle, bis es da steht. Welche Herausforderungen sind die heftigsten gewesen als neue Unternehmerin?
Verschiedene Sachen, wo man merkt, als Unternehmerin bist du eigentlich nonstop am Problem lösen. Also es ist wie ein Teil von deiner Aufgabe. Und das ist wirklich, wöchentlich kommt da etwas auf dich zu und dann musst du halt einfach, ja, einen guten Weg finden, um damit umzugehen. Ich glaube, es hat aber ein paar so Punkte gegeben, wo ich jetzt nicht niemandem wünschen würde. Zum Beispiel, dass ich dann ja eigentlich ready gewesen bin. Ich hatte ein Produkt gehabt, ich hatte einen Webshop gehabt. Ich war eigentlich ready gewesen, um auch das ganze Performance-Marketing-Thema anzuschauen. Also Google Ads, Meta Ads. Und dort habe ich so eine Strategie etabliert gehabt, die ich fahren wollte. Und habe dann so gemerkt, oh, jetzt tue ich noch schnell die Marke registrieren, oder? Und der Markenname ist eigentlich durch eben den Speed ist der einfach aus meinem eigenen Namen entstanden. Und jetzt rückblickend ist es ein mega wichtiger Schritt gewesen, nochmal einen zurück, weil ich den Namen nicht eintragen konnte.
Es wäre Mimi's Diamonds gewesen, gell?
Es wäre einfach Mimi gewesen.
Oder einfach Mimi.
Ja, und Domain ist dann Mimi's Diamonds gewesen. Und lustigerweise haben es jetzt auch viele sagen mir Diamond Girl. Also es hat sich so wie ein bisschen etabliert. Aber ich würde es wie niemandem wünschen und ich glaube, das ist so etwas, was ich auch für andere Gründer mitgebe. Es ist ein wichtiger Schritt, der Name, Namensfindung, und sonst macht man ja einen grossen Exercise, einen teuren Exercise später und man muss sehr viel Zeit und Energie und Geld nochmal investieren, um dort wieder davon wegzukommen. So habe ich recht viel Zeit verloren und auch Geld und Energie, und das würde ich heute nicht mehr so machen.
So lustig, weil du bist eigentlich sehr analytische, genaue, strukturierte Person und hast wahrscheinlich eben trotzdem durch deinen Drive auch mega so ein bisschen die Ungeduld. Komm, ich will es jetzt machen, jetzt müssen wir vorwärts gehen. Und dort hast du wahrscheinlich müssen büssen für genau diese Qualität, weil ich eine coole ist an dir.
Hey, ich glaube mega fest. Ich glaube, man macht zwei Schritte für drei zurück. Das ist einfach leider wie ein Teil von der Tatsache, dass man Unternehmer ist. Es ist einfach nicht eine gerade Linie. Und man muss schon eine gute Portion an, also man darf auch nicht alles zu ernst sehen. Und es werden mega dumme Sachen passieren, wo man halt, indem man auch vorwärts pusht und auch die Schritte geht und immer kleine Risiken nimmt, ja, da passiert halt, dass nicht alles aufgeht. Aber das ist auch mega ein schöner Prozess vom Lernen.
Vorher hast du einfach immer ein Team gehabt, wo man sich auch austauschen und sagen, ah, wie würdest du das handeln? Schau, das ist passiert und jetzt bist du ganz allein.
Korrekt, ja. Wobei, ich muss sagen, ich habe Unterstützung gehabt. Und zwar habe ich meinen kleinen Bruder, der jetzt auch die Hotelfachschule macht, er hat mich unglaublich unterstützt. Er hat nämlich sein Praktikum bei mir gemacht, sein zweites. Und hat, ja, hat mich, hey, in diesem Aufbau, ich wäre nie, wo ich bin, ohne dass er, ja, einfach alles gegeben hat, auch für uns und die Idee. Und das ist einerseits so ein Privileg, mal dürfen mit einem Geschwistertisch arbeiten, weil es einfach das Schönste ist, wenn man ein gutes Verhältnis hat. Und ich meine auch, wir sind zusammen auf Hongkong gereist und sind dann dort verhandeln mit diesen Diamantproduzenten. Es ist einfach so cool, mal so etwas zu erleben. Und das ist wirklich, ich sehe es als ein mega Privileg. Und auch heute habe ich eine Praktikantin und es fängt jetzt auch gerade eine neue Praktikantin an. Und ich bin ein grosser Believer, dass am Anfang, dass man mega seine Kosten sollte unter Kontrolle halten, weil jeden Franken, den man ausgibt, muss man reinnehmen. Und eben, es passiert am Anfang noch die einen oder anderen Fehler und die passieren lieber im Kleinen als im Grossen.
Da hast du völlig recht. Wir sitzen gerade in deinem Homeoffice. Und ich bewundere dich, ich sehe mit einem Auge den Spielecken von deinem Bub. Ja. Dann ist aber alles super aufgeräumt. Du hast dein Pult da. Wie vereinbarst du die zwei Welten, vom Mami sein und vom Job?
Ich glaube, einfach mega natürlich. Und selbstständig sein gibt mir so viel Freiheit, dass ich den Druck nicht habe, dass ich jemandem Rechenschaft geben muss, wenn der Computer aufgeht und wenn er zugeht. Und das nimmt mir sehr viel Druck. Und das hilft mir schon mal immens, denn es braucht ein Dorf, um ein Kind grossziehen oder mehrere Kinder grossziehen. Es ist der wichtigste Job, den wir je werden haben. Die Werte, die wir dem Kind mitgeben, die wir selber leben, die prägen sie für den Rest von ihrem Leben. Und es ist so ein Privileg, dass darf, ja, ein Kind darf zu haben, wo auch nicht selbstverständlich ist. Und ich vereinbare das, hey, einfach, dass ich ein mega gutes System bauen kann. Mein Mann und ich haben uns so etabliert, dass er an gewissen Tagen für alles zuständig ist vom Morgen, wo der Kleine aufwacht. Wir logischerweise noch schnell kuddeln können. Aber dann muss er ihn ready machen, muss er ihn anziehen, muss er ihm zu essen geben. Aus dem Haus in die Kita und auch wieder abholen. Und es ist dann einfach mein Headspace, wo ich mir aber haben müssen erdiskutieren mit meinem Mann. Dass ich den Headspace habe, dass ich an gewissen Tagen einfach nur darf, ja, in diesem unternehmerischen aufgehen und mich von Anfang an am Morgen, wenn ich aufwache, schon in das hineingehen. Das hilft mir extrem. Und an den Tagen, wo ich dafür zuständig bin, darf ich dann aber auch mega bewusst in dieser Rolle drin sein und dann das aber auch abgeben, wenn ich ihn dann in die Kita bringe oder meine Mami uns unterstützt.
Du sagst ja auch nicht, dass wir quasi aushandeln oder ich weiss, wie das ist. Das braucht Gespräch am Anfang. Mhm. Wer ist für was zuständig und wie? Hat er aber deine unternehmerische Vision immer unterstützt?
Ich habe den tollsten Mann. Der Jerome ist wirklich ein Diamant von einem Mensch.
Literally
ein Diamant. Literally Diamond. Er ist selber Unternehmer. Ich habe so viel mehr Respekt und so viel mehr Verständnis für wie er schafft, jetzt, wo ich selber auf dieser Reise bin. Er hat mich von Anfang an, er hat eigentlich sogar mir gesagt, hey Milena, das Thema fasziniert dich so, geh dem nach, weißt du, so, geh deiner Neugier geht's nah und tu dich da rein schaffen und schau, was da daraus entstehen kann. Und es hat sicher auch so ein bisschen einen Schub von ihm gebraucht, dass ich jetzt in die Richtung gegangen bin. Und er und ich, wir sind uns noch so viel näher jetzt, als wir uns je gewesen sind, weil wir die gleichen Probleme teilen, weil wir einander jeden Tag challenget. Wir nehmen das Arbeiten heim. Wir teilen das wie mega fest teilen miteinander. Und ich würde sagen, dass er das ja sehr unterstützt, also wirklich sehr unterstützt, was ich mache. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass es so ist.
Ja, und eigentlich hat es ja damit angefangen, dass er dir gesagt hat, komm, du darfst etwas aussuchen, ein Push-Present, ja, nehme ich an, so genannt, auf Geburt. Was hast du daraus gesucht?
Das ist der Anhänger, den ich, also die Kette und der Anhänger, es ist wirklich ganz ein klassischer Solitär, wo das bedeutendste Geschenk gewesen ist, neben dem Verlobungsring, den er mir geschenkt hat, den ich je bekommen habe. Das schönste Geschenk, ja, und ich trage die Kette so oft und es ist einfach so nah bei meinem Herzen. Und das zeigt einfach die Emotionen, die Schmuck, wenn du dir selber schenkst oder geschenkt bekommst, wo die können am anderen weitergeben. Das gibt ganz wenige materielle Güter, die das können. Und das ist so das Schönste an meinem Job, dass die Leute immer kommen, wenn sie eigentlich einen speziellen Moment für die Ewigkeit wahren.
Ja, jetzt stelle ich mir vor, jetzt komme ich da so ein schönes Päckchen über und Besuch machen und sehe Lavron. Ich hätte jetzt persönlich Freude. Ich finde es eine geniale Idee und ich weiss ja auch, was Diamanten damit für traurige und dunkle Geschichten haben, wenn man sich nicht informiert. Also Kinderarbeit, schlechte Bedingungen, gibt es aber auch bei Labordiamanten Vorurteile. Also quasi, ach, der ist fake, was soll das?
Hey, ich glaube, selbstverständlich gibt es gewisse Vorteile, die gesellschaftlich aber auch kreiert worden sind und kulturell. Diamanten, denen wird ein Wert zugeschrieben, weil wir denen als Gesellschaft einen Wert gegeben haben. Und das ist durch mega, mega smart Marketing über Jahrzehnte passiert. Und das ist wahrscheinlich eine von der besten Marketinggeschichten in der Geschichte vom Marketing, oder? A diamond is forever. Oder dann, dass du 2 Monatssalär musst ausgeben, dass die Frau oder der Partner, ich will da alle inclusive sein, dass der Partner sich wert fühlt, das sind alles eigentlich super Geschichten, wo den Konsumenten verkauft worden sind. Und selbstverständlich gibt es da gewisse Vorurteile, dass es Leute gibt, die zum Beispiel sagen, hey, mein Verlobungsring soll schon ein gemeinter Diamant sein, weil der soll aus der Erde kommen oder was auch immer. Und das verstehe ich auch. Und ich glaube, es wird gewisse Käufe geben im Leben von jemandem, der Diamanten kauft, wo werden sie, hey, ja, das will ich jetzt vielleicht ein gemeinter Diamant, aber da will ich wie auch in die Zukunft schauen, oder? Und mit der Zeit gehen. Und es ist jetzt einfach so, dass es natürlich von der Schattenseite der Diamantindustrie ist laborzüchtete Weg natürlich eine mega tolle Innovation, die eben viel von den Problematiken können ausschliessen können. Und vielleicht die Generation von unseren Eltern, das ist kein Thema, dass sie so einen Verlobungsring gekauft haben. Aber meine älteste Käuferin ist 85 und sie hat sich selber ein Tennis-Bracelet, das ist so ein Diamant-Bracelet mit ganz vielen Diamanten nebeneinander, gekauft. Und findet das so eine coole Sache, dass man jetzt einfach kann, Diamanten herstellen mit Sun Rays, oder? Wir brauchen Sonnenstrahlen, um unsere Diamanten wachsen lassen. Und ich glaube, es geht wirklich so ein bisschen um, dass du die Leute mitnimmst und ein Verständnis aufbaust dafür, dass es einfach gewisse Probleme lösen tut. Und es ist nicht für alle. Und das ist auch absolut fein. So, wir müssen da gar nicht Leute konvertieren, wenn sie gewisse Glaubenssätze haben. So sehe ich das.
Das mit den Sonnenstrahlen finde ich spannend. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Labordiamanten extrem CO2-intensiv sind in der Herstellung.
Ganz genau. Dort trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist einer der Nachteile von Lab-Grown Diamonds, die übrigens ihren Ursprung haben in der Industrie. Man braucht das eigentlich viel zum, es ist ja ein ganzes Herzmaterial, man braucht das zum Schneiden. Die Cutting Industry ist das viel verbreitet. Und es ist ja so, dass so wie die Labordiamanten in gewissen Regionen oder von gewissen Produzenten hergestellt werden, wahrscheinlich jetzt nicht so ist, wie wir in die Zukunft gehen mit diesem Produkt, sondern es gibt jetzt aber sehr tolle Produzenten, die sich wirklich dem Thema angenommen haben und gesagt haben, wie können wir das so nachhaltig wie nur möglich produzieren und dann eben das komplett mit erneuerbarer Energie herstellen. Und so sind wir eigentlich in der ganzen Lieferkette 95% weniger CO2-Emissionen. Wobei ich aber muss sagen, dass ich glaube, die Leute kommen nicht zu uns wegen dem Sustainability-Aspekt, sondern es ist einfach wie ein schönes Nebenprodukt davon, wenn du es richtig machst.
Wie ist es eigentlich preislich mit den Labor Diamanten? Ist es spannender, als wenn man klassisch zu Tiffany's geht? Es ist schon ein attraktiverer Preis, oder?
Es ist ein attraktiverer Preis, ganz klar. Und das ist ja wahrscheinlich auch etwas, wo sich eine neue Kundengruppe deswegen eröffnet. 80% meiner Kundinnen sind Frauen, weil sie selber ihre Karriere machen und selber Geld verdienen und ihre Meilensteine erreichen und sagen, hey, ich kaufe mir jetzt, ich warte nicht mehr, bis mir jetzt ein Mann das schenkt. Wir sind preislich, sind wir zwischen, es kommt wirklich auf Diamantgrösse drauf an, sind wir bei einem Drittel zu einem Viertel von einem gemeinten Diamant, was natürlich ultra spannend ist und was auch heisst, dass du im Design natürlich kannst ganz viel ein grösser gehen im Diamant und auch ja, ausgefallenere Sachen produzieren, die du früher nie hättest machen können.
So genial. Und eben, ich meine, das Schönste an dir ist, dass du eben Frauen in deinem Umfeld nicht nur als Kundinnen gerne hast, sondern du teilst so viele Business-Tipps, du gibst immer Einsicht in deine Learnings und auf Instagram, finde ich, bist du sehr persönlich und das machst du so natürlich. Hast du das schon immer können, so ein bisschen teilen?
Also,
ich habe das Gefühl, du bist sicher eine gewesen in der Gruppenarbeit an der Uni, die gepusht hat und die anderen haben gedacht, oh, perfekt, Mimi ist im Team.
Lustigerweise bin ich da oft mitgezogen worden, weil ich einfach nicht im Driver's Seat war an der Uni, weil ich so, ja, ich bin so eher nach dem Optimum-Prinzip gegangen oder fast schon Minimum. Wie komme ich da durch, kann noch all meine anderen Interessen da gehen, aber nein, das ist im Fall schon ein bewusster Entscheid gewesen, wo ich auch wirklich zusammen mit meinem Mann gefällt habe. Und wenn ich will, etwas aufbauen, wo sich Leute auf so einer emotionalen Ebene können, verbinden damit, dann heisst das ein Teil von meinem Leben preisgeben. Und das probiere ich. Und es ist auch das Feedback, das ich immer wieder bekomme und auch in den Zahlen gesehen. Je persönlicher, desto besser ist es und läuft es. Und desto mehr, ja, habe ich das Gefühl, können sich die Leute identifizieren mit was ich, ja, ihnen will, wie mitgeben als ein Teil vom Brand. Und Brand ist ja nicht nur Produkt, sondern ein Gefühl, das du jemandem willst geben.
Es ist dir extrem gut gelungen, das Gefühl transportieren mit Iralis. Danke so viel mal für den beruflichen Einblick. Ich könnte noch ganz lange über das reden. Ich möchte aber jetzt auch noch mal ein bisschen auf die private Mimi sprechen kommen. Was hast du für Interessen neben dem Job?
Mega viele, einfach. Ich bin ultra ein sozialer Mensch. Ich bin mega gern mit Freunden, Familie. Ich tue die Beziehungen sehr bewusst pflegen. Dann, ja, ich mache natürlich mega gern Sport. Ich bin mal eine gute Golferin gsi, könnte man vielleicht sagen. Ich habe leider zu wenig Zeit. Ich tue regelmässig, gehe ich wirklich ins Fitness und dort auf der Kraftseite trainieren. Was mir auch so ein bisschen Selbstbewusstsein gibt, das ich auch fest brauche für das, was ich mache. Ja, und absolut, mein Kind, der nimmt einen mega grossen Teil von meinem Leben jetzt ein, was einfach das Allerschönste ist.
Bist du so eine, du hast gesagt, du hast Tage, die nur dir gehören und dein Business, aber hast du eine fixe Routine, zum Beispiel beim Sport? Gehst du immer so früh wie möglich oder musst du es abhängig machen, ja, was wer gerade zuständig ist für den Maxim oder
hey, also deinen Sohn? Es gelingt mir manchmal besser, manchmal weniger gut. Wenn es mir besser gelingt, geht es mir besser. Und darum probiere ich mega fest, dass ich die Routine wie probiere zu bauen und einzuhalten. Was für mich so, ja, non-negotiable sind, ist, zweimal in der Woche gehe ich ins Gym. Das brauche ich für mich. Was mir sehr wichtig ist, und du siehst, bei mir ist es aufgeräumt. Ich brauche, dass es aufgeräumt ist um mich herum. Sonst kann ich nicht denken.
Ja, und das ist vielleicht auch wieder ein Learning aus der Hotelfachschulzeit. Also es muss strukturiert sein, organisiert, aufgeräumt, einladend, freundlich. Also es war für mich schon eine Lebensschule gewesen.
Hey, ja, und interessant ist eigentlich daran, dass ich mal so ein Persönlichkeitsprofil gemacht habe und das wir herausgefunden haben. Und das ist wirklich auch so gewesen. Als Kind bin ich mega fest eigentlich das Gegenteil gewesen. Ich bin chaotisch gewesen. Ich bin eben so ein bisschen jumpy vom einen ins andere und habe ganz viele verschiedene Sachen gehabt, die mich interessiert haben. Da habe ich bin nicht können bleiben. Und dann ist das ja so wie jetzt eine Schwäche. Und dann bin ich wahrscheinlich so oft angeguckt, dass dort habe ich wie so viel Nachholbedarf gehabt, aber habe dann so wichtige Systeme für mich entwickelt, dass ich gut funktioniere. Und die habe ich so mega fest für mich indoktriniert und das sind für mich ultra wichtige Bausteine, dass ich eben funktioniere in meinem heutigen Alltag.
Und wahrscheinlich genau das ist ein riesen Vorteil, dass du jetzt selber dir Struktur geben darfst von deinem eigenen Unternehmen. Hast du dir härter arbeitet, dass du nicht mehr einen Chef obendrauf hast, der sagt, du kommst jetzt ins Büro, wenn dein Kind krank ist oder wie auch immer, jetzt bist du im Driver's Seat.
Hey, voll. Und ich glaube, so etwas, ja, was ich da dazu noch will sagen, ist, ich tue mich mega viel mit verschiedenen Frauen austauschen im Moment, die sich überlegen, sich selbstständig zu machen. Und ich sehe das so fest, dass da viele ein bisschen auf der Suche sind und auch eben, wenn man so in neue Seasons vom Leben reingeht. Und ich sage, jede kann das machen, wenn sie will. Und es ist niemandem so vorgegeben, dass der eine darf erfolgreich sein und der andere nicht, sondern wir alle haben die Möglichkeit und die Chance, wenn wir uns für etwas mega interessieren, dass wir den Weg gehen können, wenn es sich richtig anfühlt für einen. Und ich würde das wie allen ans Herz legen.
Ja, jetzt bist du bald in einer Mentorinnenfunktion. Früher hast du selber Mentoren und Mentorinnen gehabt. Du hast schon so viel erreicht, aber was willst du noch erreichen, beruflich und privat?
Hey, ich glaube, das höchste Gut oder das, was ich am meisten verfolge im Moment, ist das Leben zu kreieren, das sich richtig anfühlt und meinen Werten entspricht. Dass ich das Gefühl habe, dass jeder Tag ein spezieller ist und dass ich jeden Tag dankbar bin für alles, was ich kann. Und dass die Leute in meinem Umfeld, die mein Leben teilen und ein wichtiger Teil davon sind, dass sie wissen, dass ich sie liebe und ich das auch mega bewusst so einen zentralen Baustein davon macht, dass ich ihnen das sage und dass ich hoffe, dass sie das alle wissen. Aber ja, dass ich jetzt in einer Phase von meinem Leben bin, wo ich mega selbstbestimmt kann ein Leben bauen, das sich so richtig anfühlt und wo noch nie so ja, in Sync war ist mit meinen Werten. Und das irgendwie zu festigen, zu manifestieren und dem treu zu bleiben.
Bevor ich dich gehen lasse, wieder in dein Business, hast du noch ein Buch oder einen Podcast oder ein Tool oder irgendetwas, das du uns mitgeben kannst, das dich gerade ein bisschen begleitet, das du empfehlen kannst?
Also, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, den ich religiös höre, ist Founders. Und das ist einer, der sich zur Mission gemacht hat, History's Greatest Entrepreneurs zu studieren. Das ist für die, die interessiert sind, das Lernen von denen, die es geschafft haben. Und für die Frauen und die Mamis da aussen ist ein Buch, das mich mega begleitet hat, ist von der Sheryl Sandberg. Ich glaube, es heisst Lean In. Und das ist CEO von Facebook. Und eines meiner wichtigsten Takeaways in der Zeit, bevor ich Mami geworden bin, weil man sich ja als Frau schon viel früher damit beschäftigen, Mami zu werden, als wenn es dann eigentlich eintrifft, ist, dass man eben sich nicht zu viel Gedanken macht und einfach weiter im Driver's Seat bleibt und nicht anfängt, viel früher anfängt, rauszugehen oder sich zurückzunehmen, weil es könnte ja jetzt dann irgendwann mal passieren, sondern es kommt eh anders, als man denkt, dass es kommt. Ich habe das ein mega tolles und zugängliches Buch gefunden, wo man nicht alles muss natürlich als bare Münze nehmen, aber wo man sich kann sicher solche Inspiration rausholen in diesem Prozess, im Arbeitsleben bleiben, weiter Karriere machen, Mami werden und dann we're gonna figure it out. Weil es kommt eh anders, als du meinst. Und das ist so ein kleines Learning, das ich kann.
Mimi, was für ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir so fest fürs Gespräch. Danke. Ich glaube, ich darf mir jetzt als Belohnung 3, 4, 5, 6 Diamanten aussuchen für dich. Und jetzt leite ich nachher noch meinem kleinen Bruder an. Ich will auch, dass er zu mir kommt und arbeiten. Das finde ich eine super Idee.
Danke vielmal, dass ich hier da Gast sein darf. Und ich finde es so toll, dass du das machst. Und das muss ganz gross werden. Und ich hoffe, dass noch ganz viele spannende Frauen bei dir dürfen sein und ich all deine Podcasts hören.
Danke vielmals.
Danke dir.
Ich
Ich habe es super gefunden, habe ich heute mit der Mimi reden. Sie ist wirklich jemand, der Sachen anpackt und durchzieht. Und das ist eine Qualität, die sie extrem weit gebracht hat. Die Milena ist aber nicht jemand, der sich für eine Ellenbügelt und die Erste sein will, um jeden Preis. Im Gegenteil, sie ist so eine warme, offene Person und lebt das wirklich, wo sie sagt. Sie ist gastfreundlich, sie hat ein offenes Haus, ein offenes Ohr. Sie war auch total unkompliziert, was den Podcast angeht. Man merkt wirklich, wie gerne sie Business-Tipps teilt. Man darf sie immer alles fragen. Also sie meint das wirklich, wenn ihr ihr eine DM schickt oder sonst eine Nachricht. Sie freut sich über das, sie freut sich, Wissen zu teilen und hat, wie sie sagt, keine Angst vor Konkurrenz. Im Gegenteil, sie findet, es hat Platz für alle und je mehr Frauen etwas aufbauen, das ihnen gefällt, umso lässiger am Schluss für uns alle. Und das ist eine Botschaft, die ich extrem super finde und an der Mimi eine super schöne Eigenschaft finde. Und jetzt möchte ich euch Danke sagen fürs Zuhören und ich freue mich schon wieder, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid, um zu hören, was sie sagt.